Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, Montag, 31. März, ein spannender Tag. Viel Politik und der 1. April ist erst morgen mit Groß gegen Bornmena. Heute eine ernsthafte Diskussion mit Eva Schütz, der charmantesten Verlegerin dieses Landes. Hallo Eva. Und Gerald Groß, dem absoluten Großmaul dieses Landes.
Also, manche,
ich zum Beispiel sage auch Zuckergosch zu dir. So, also,
dir auch.
Es wird wie immer spannend werden, wie immer am Montag. Das Schöne ist, immer mehr Zuseher lieben dieses Duell. Die Zahlen steigen. Kann nur auf die Eva zurückzuführen sein. Also Eva, ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich auch, dass Gerald Groß wieder mal den Weg ins Studio gefunden hat. Irgendwo zwischen Saint-Tropez und Berliner Bundestag ist er wieder mal in Wien gelandet. Also Gerald, ich freue mich. Schlag den Groß ist das Motto und ich hoffe, das ist heute auch möglich. Liebe Eva, fangen wir an mit dem großen Thema des heutigen Tages. Ich meine, du wirst das verkraften können, die 47.000 Euro Schulden, die jetzt jeder Österreicher hat. Aber ich kenne viele Zuschauer, die sind wahrscheinlich not amused darüber. Wir haben heute die neuen Budgetzahlen präsentiert bekommen. Sie sind natürlich wieder mal anders als die gestrigen und völlig anders als die vorgestrigen. Wir wissen jetzt, dass wir nicht weniger als 3% Budgetdefizit haben, wie uns der Finanzminister Brunner das noch im September hoch ehrenwörtlich versprochen hat. Ja, aber der sitzt jetzt leider mittlerweile oder Gott sei Dank in Brüssel. Es sind auch nicht 3,3, wie uns das der Kanzler Nehammer oder wie er sagen würde Schmähammer, was in diesem Fall sogar berechtigt wäre, versprochen hat. Es sind auch nicht 3,7, wie es uns der Herr Kickl gesagt hat, ja, sondern jetzt sind wir bei 4,7% angelangt. 4,7% Budgetdefizit. Mehr als 80%, ich glaube, wir nähern uns 85% Staatsverschuldung, ja. Und eine absolut desaströse Situation, gepaart mit einer Rezession im dritten Jahr, gepaart mit einem Zusammenbruch aller Wirtschaftsleistungen. Herzliches Beileid Österreich, kann man da nur sagen. Eva, du warst da immer schon sehr kritisch in dieser Sache, zu Recht, weil du warst zum Finanzministerium noch zu einer Zeit, wie man dort rechnen konnte und wo man zumindest den Unterschied zwischen 3,0 und 4,7% Defizit ansatzweise gekannt hat. Du hast ja dort einmal gearbeitet, muss man den Zuschauern sagen, also eine echte Insiderin hier heute an unserem Tisch. Eva, wie beurteilst du dieses geradewegs sensationelle Budgetdefizit?
Ja, es fehlen einem eigentlich die Worte. Es ist jetzt natürlich Sinn, es ist jetzt noch der Schuldenstand der Gemeinden und auch der Bundesländer hinzugerechnet worden. Aber auch das kann eigentlich nicht die große Überraschung sein, weil selbstverständlich wird das zu einem Stichtag eingemeldet. Aber selbstverständlich hat das Finanzministerium natürlich immer wieder Zwischenstände und kann in etwa abschätzen, wie hoch die Verschuldung der Länder zurzeit ist. Das andere, was heute dazu gekommen sind, das Defizit der Sozialversicherungen. Auch das weiß man in etwa, auch das weiß man im fortlaufenden Prozess, wie hoch das ist. Also die große Überraschung kann es eigentlich nicht sein. Und es ist jetzt plus 1%, also das ist einfach enorm. Wir sind so weit drinnen in einem Maastricht-Verfahren, in einem Budgetdefizit-Verfahren, dass man gar nicht mehr diskutieren muss, ob man das machen möchte oder nicht. Man hat einfach keinen Spielraum mehr. Aber ich glaube, was man auch anschauen muss, woher kommt dieses hohe prozentuelle Budgetdefizit? Dadurch, dass die Wirtschaftsleistung, dass das BIP zurzeit so schwach ist, nämlich deutlich schwächer, als man das erwartet hat. Dadurch ist natürlich dann prozentuell die Staatsverschuldung noch deutlich höher.
Immer weniger Einnahmen, immer mehr Ausgaben.
Immer weniger Einnahmen, immer mehr Ausgaben und die Wirtschaft wächst einfach nicht. Und das liegt, glaube ich, daran, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir sehen das ja auch beim Express permanent. Es ist einfach unfassbar schwer, diesen Rahmenbedingungen zu wirtschaften. Es ist das Thema wahnsinnig hohe Lohnnebenkosten. Jeder Mitarbeiter ist wirklich teuer. Es gibt die Arbeitnehmer haben sehr viele Rechte, was ja prinzipiell gut ist. Man geht von Urlaub in den Krankenstand. Also das ist alles recht schwierig und es ist einfach unfassbar schwierig, Mitarbeiter zu finanzieren mittlerweile. Und deshalb wird auch die Arbeitslosenquote in Zukunft steigen, weil man keine Rahmenbedingungen schaffen kann, wo man als Unternehmen Mitarbeiter beschäftigen kann, zumindest in sehr vielen Branchen nicht mehr. Und da wird man, glaube ich, in Österreich auch mit einer wirklichen Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben, vor allem im unqualifizierten Bereich.
Bist du, so wie viele Journalisten und vor allem viele Politiker, aber vor allem die Experten, Felbermayr und so weiter, die ja gesagt haben, sie sind schockiert. Bist du auch schockiert?
Ja, also wie kann man einfach innerhalb von kürzester Zeit von 3% auf 4,7% kommen? Das BMF, das ist ja eine Ansammlung von Experten, das sind dort keine Idioten, also da muss ja völlig klar sein, was da passiert. Ja. Aber offenbar haben sie sich nicht äußern dürfen.
Wir sind belogen worden, deiner Meinung nach.
Wir sind eigentlich lange ein bisschen hinters Licht geführt worden und auch die Wirtschaftsprognosen, dass sich die eintrüben und dass die Einnahmen deutlich geringer sein werden, das hätten wir eigentlich wissen müssen. Es ist einfach eine Rezession, die sich nach unten dreht und das vermisse ich eben auch im neuen Koalitionsvertrag. Es gibt keine strukturellen Maßnahmen, die diesen Abwärtstrend aufhalten
könnten. Du siehst
könnten.
Schwarz für dieses Land.
Ich sehe keine
so
Strukturreform.
Ich dich eigentlich
keine
nicht.
Strukturreform.
Du bist normalerweise ein sonniges Gemüt.
Ja, und auch ein optimistisches Gemüt.
Selbst bei dir drin
aber wenn man hier keine Strukturreformen in Angriff nimmt, und da braucht man halt ganz ehrlich gesagt keinen Plan für die Industrie und für die Energie, den man bis Ende des Jahres ausarbeitet. Das wird sich schlicht zeitlich nicht mehr ausgehen. Und wenn man lauter kleine, mini-kleine Schritte setzt, ist das definitiv besser als nichts, aber man braucht eine riesige Strukturreform und wenn man die jetzt nicht relativ schnell in Angriff nimmt, dann wird auch ein Verfahren in der EU wahrscheinlich mit Folgen zu tun haben, wo wir dann auf Maßnahmen auferlegt bekommen, die wahrscheinlich nicht sehr angenehm sein werden umzusetzen.
Gerhard Gross, wie schockiert bist du?
Ich würde sagen, und man kann es feststellen, die Eva Schütz war ja sehr vornehm gerade.
Ja. So. Sie hat gesagt, wir sind nicht belogen worden, wir sind nur hinters Licht geführt worden.
Ja, genau, das war der Terminus Technik.
Ja.
Man kann feststellen, es hat am 29. September ein groß angelegter Wahlbetrug stattgefunden. 9 Millionen Menschen, die in dem Land leben, wurden belogen und betrogen. Die letzte Nationalratswahl ist, wenn es nach normalen Umständen zugeht, gehört aufgehoben und gehört wiederholt. So etwas habe ich in dieser österreichischen Demokratie noch nicht erlebt, dass Menschen vor der Wahl so schamlos die Unwahrheit ins Gesicht gesagt worden ist, die wahren Umstände vertuscht worden ist und wider besseren Wissens das Gegenteil behauptet worden ist. Karl Nehammer hat vor der Wahl in diesen Studios, auch in diesem Studio gesagt, nein, wir haben kein ausuferndes Defizit, nein, wir brauchen kein Sparpaket, ja, es ist alles im Rahmen, auch Magnus Brunner, im Übrigen auch der damalige Generalsekretär der ÖVP und jetzige Kanzlerdarsteller Christian Stocker war der Meinung,
richtig,
dass alles in Ordnung ist.
Der Nehammer hat dieses schöne Beispiel von Google aufgebracht.
Und nun erleben wir die größte Budgetkrise, die die Zweite Republik gesehen hat. Und nein, es ist kein Google-Hupf-Budget, es ist ein Wurstplattel-Budget, wo irgendeiner hinter der Pudel jeden Tag fragt, darf es ein bisschen mehr sein? Da 2 Wurstplatteln dazu. Und die 2 Wurstplatteln sind immer 2 Milliarden. So, und seitdem wir jetzt seit der Nationalratswahl darinnen sitzen, haben wir jede Woche, weil du sagst, im Finanzministerium sitzen nur Experten, mag schon sein, aber sie sind auch Räuber und im Übrigen auch Betrüger, die da drinnen sitzen, wahrscheinlich im politischen Apparat, nicht die Beamtenschaft. Wir haben es mit Menschen zu tun, die uns jede Woche seit mehreren Monaten uns 2-3 Milliarden Euro mehr hinaufdividieren. Und den Unterschied zwischen 3% Budgetdefizit und 4,7 nicht zu kennen. Und du brauchst die Statistik Österreich, die dir sagt, dass du einen RAM-Status hast wie Griechenland. Das ist keine Raketenwissenschaft. Weil du sagst, die Lohnnebenkosten sind es. Ich habe mir die Rezession der letzten Jahrzehnte angesehen. Wir haben in den 70er Jahren durch die Ölkrisen auch Rezessionen gehabt. Einzelne Rezessionsjahre. Da ist die Wirtschaftsleistung um 0,2%, 0,3% zurückgegangen. Das, was wir jetzt beobachtet haben seit 5 Jahren, ist, dass der größte Einbruch der österreichischen Wirtschaft, der größte Einbruch der österreichischen Wirtschaft seit den 70er Jahren in Corona zu verzeichnen war. Die Corona-Rezession war doppelt so hoch als die Finanz- und Bankenkrise 2008 und hat einen durchschlagenderen Misserfolg auf unsere gesamte Volkswirtschaft gehabt als alles zuvor. Einerseits hat Corona bedeutet, dass wir unsere Wirtschaft ruiniert haben. Andererseits hat Corona bedeutet, dass wir einen Kanzler gehabt haben. Und jetzt sind wir wieder bei deinem Liebling, Basti Fantasti, der Ohrwaschelkaktus aus dem kleinen Walsertal, der damals gesagt hat, erstens, es wird jeder kennen, der mal gestorben ist. Ja, so viele Leute sind in dem Land schon gestorben. Ja, ganze Populationen wurden dahin gerafft. Millionen von Österreichern sind per Corona gestorben. Und das Zweite, was er gesagt hat, ein entscheidender Satz, koste es, was es wolle. Und dann schaust du dir das Budgetdefizit an. Und dann schaust du dir das Budget, nein, das war der Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz. Dann schaust du dir das Jahr 2020 an. Und im Jahr 2020 waren die Ausgaben 57,3 Milliarden und die Einnahmen nur 49,1. Und dort hat der Wahnsinn in Wahrheit begonnen. Weil dort sind wir gleich einmal knapp um die 16, 17 17 Milliarden hinaufgeraucht und das schleppen wir bis heute mit. Dazu kommt eine eingetrübte Wirtschaft, da gebe ich dir recht. Der dritte Punkt ist Wirtschaft, ist Psychologie. Jetzt frage ich dich, kaufst du wirklich eine Kaffeemaschine, wenn du vorher das Gesicht vom Stocker oder vom Babler gesehen hast? Oder na, anders gefragt, kaufst du dir eine neue Louis Vuitton-Handtasche oder bist du nicht eher der Meinung, ich lasse das Geld in meinem Sackel, weil bei der Kriegsregierung weißt du nie, wann du nicht Essensmarken oder Goldzähne zum Verschneiden brauchst? Nein, jetzt entschuldige, das ist ja, wenn das, wenn Wirtschaft Psychologie ist und du schaust dir die drei Gespenster an, diese Nachtwächter, da kommt der als Vierten. Ich google ja schon seit Tagen Auszugsmöglichkeiten aus Österreich,
ja, ja,
irgendwo
ja,
hinziehen kann. Ja. Nein, ich muss das sagen, mittlerweile ist das finanzpolitisch kaputte Italien, wirtschaftlich und finanziell stabiler als die gesamte Republik Österreich.
Um ein Vielfaches.
So. Und eins möchte ich da sagen. Die Rezession in Ungarn ist komplett zurückgegangen. Wir speiben immer auf die Ungarn, ist komplett zurückgegangen. Na, ja. Und wir gehen gerade durch die Decken des dritten Jahr.
Liebe Eva, weil du ja heute schon wieder so charmant
bist. Ich sage die Nationalratswahl.
Und weil du nichts Böses sagen willst. Ja, ja,
wir wurden hinter das Licht geführt.
Im schlimmsten Fall wurden wir ein kleines.
Stell dir vor, es geht das Licht aus.
Ein klein wenig.
Ja. So. Also, liebe Eva. Müsste es nicht eigentlich Konsequenzen geben für die Menschen, die uns ein klein wenig hinters Licht geführt haben?
Absolut.
Müsste nicht eigentlich der Herr Brunner, den der Chubb immer als Magnus Maximus bezeichnet, müsste der jetzt nicht eigentlich von seinem Job als EU-Kommissar entweder zurücktreten oder zurückgetreten werden? Weil das kann doch nicht sein, dass einer sowas anrichtet, ja? Und dann sozusagen hochbelohnt nach Polen flüchten dürfen, aber er ist da endverantwortlich.
Nein, der Herr Stocker, ja? Der Herr Nehammer waren dabei, der Herr Schallenberg war dabei, die ganze Rastenbahn.
Eigentlich würde man einen Untersuchungsausschuss.
Eigentlich müsste das die ÖVP auflösen und die ÖVP wegen Untreuheit Betrug vor
Gericht. Eigentlich bräuchte man einen Untersuchungsausschuss, das wäre eigentlich das klassische Beispiel, nämlich tatsächlich für einen Untersuchungsausschuss,
dass man sich einmal
genau anschaut, wie das überhaupt zustande gekommen ist und wer zu welchem Zeitpunkt auch was genau wusste.
Du hast ja hier in einer dieser Sendungen, und da bist du ja Expertin, weil du dort ja wie lange gearbeitet hast?
Zwei Jahre
im Finanzministerium gearbeitet hast. Du hast ja gesagt, die haben diese Zahlen ja alle.
Prinzipiell
die
so
wissen das ganz genau. Das sind ja Experten, wie du gesagt hast. Die sind ja nicht überrascht, vielleicht vom Ausmaß, aber vom Trend auf keinen Fall.
Ich glaube, wovon die überrascht sind, ist davon, dass jetzt die Einnahmen doch deutlich stärker schrumpfen, als man sich das vorgestellt hat. Da sind auch die Prognosen, die permanent nach unten redigiert werden, natürlich schon ein Thema und dadurch auch das prozentuell höhere Budgetdefizit. Bei den Ausgaben und bei den Schulden sozusagen ist das BMF schon immer auf einem sehr guten Stand. Und da müsste man sich sicher mal anschauen, wann wusste wer in politischer Verantwortung was und was wurde weiterkommuniziert.
Straftatbestand, der heißt Insolvenzverschleppung.
Ja,
aber ist das was hier gemacht wurde, nicht Insolvenzverschleppung?
Nein, da müsste aber Österreich zuerst insolvent gehen.
Naja, das haben wir ja eigentlich schon.
Naja, aber wir sind es noch nicht, weil wir bekommen auf den Kapitalmärkten doch noch immer Geld, zwar zu immer höheren Zinsen, was natürlich diesen Abwärtstrend noch immer mehr in Gang bringt. Und auf der anderen Seite, wo sind jetzt in diesem Regierungsprogramm die schnell greifenden Strukturreformen? Also, dass man den Kassabeleg unter 35 Euro nicht mehr ausdrucken muss, ist sicher eine bürokratische Erleichterung und eine gute Sache. Aber es ist natürlich keine Strukturreform. Und da müsste man jetzt wirklich deutlich schneller zur Sache kommen. Aber da hat man natürlich das Problem, der Gerald und ich haben das ja schon oft festgestellt, dass man in einer Koalition mit einer sehr links ausgerichteten SPÖ da halt nicht sehr schnell weiterkommen wird. Weil da müsste man
sich auch etwas einigen.
Es war der absolute Wunsch und die absolute Strategie der österreichischen Volkspartei, zulasten des gesamten Landes alles zu versilbern, verkaufen, zu betrügen und zu belügen. Hauptsache, man erhält den Kanzler, ausgerechnet mit dieser SPÖ. Die FPÖ wäre ja bereit gewesen, den Kanzler zu übernehmen und mit der ÖVP einen neuen Weg zu gehen. Es war der ausgesprochene Wunsch von Johanna Mikl-Leitner, von Christian Stocker, von den Landeshauptleuten, von Gust Wöginger und wie sie alle geheißen haben, ja nichts mit Herbert Kickl zu machen, sondern mit der SPÖ und mit den Neos. Sie hätten auch die Grünen noch genommen oder die Flöhe von der Antifa. Ja. Hauptsache, sie hätten sich den Kanzler behalten. Aber jetzt, weil ich bei dem Thema bin. Gottlob hat Herbert Kickl erkannt, dass er es mit politischen Betrügern zu tun hat.
Ja, ja.
Stell dir vor, er wäre seit vier Wochen im Amt, hätte das Innenministerium der ÖVP geben müssen. Wahrscheinlich das Finanzministerium auch. Und wäre jeden Tag vom eigenen Koalitionspartner belogen und betrogen.
Die FPÖ jetzt in einem halben Jahr. Ich muss der Eva noch eine Frage stellen. Ja. Eva, wir zwei sind ja ein bisschen anderer Meinung als der FPÖ-Parteisprecher da zu unserer Linken. Ja? Wir sind jetzt ja keine Kickl-Heldenverehrer, sondern wir beide sind ja der Meinung, der Kickl hat sich mehr oder weniger vom, wie das Dirndl vom Tanz geschlichen. Ja? Hat er sich vielleicht deshalb, frage ich dich, wie das Dirndl vom Tanz geschlichen, weil er bei dieser EU-Budget-Zahlenanalyse festgestellt hat, das fährt den Bach hinunter, was glaubst du?
Mag sein, wenn er Zugang gehabt hat zu diesen Zahlen, die sie jetzt
hat gibt, von den Sozialversicherungen haben. Das hat ja niemand gehabt.
Wenn es der Fall gewesen sein sollte, dann muss man ihm fast sagen, er hat es nicht ganz unrichtig gemacht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es natürlich, und da muss ich dem Gerald ein bisschen widersprechen, schon eine große Enttäuschung für viele Menschen in Österreich, die sich eine Mitte-Rechts-Regierung gewünscht haben. Dass Herbert Kickl da keine FPÖ-ÖVP-Koalition zustande gebracht hat. Ist schon ein bisschen etwas hängen geblieben an dem Glanz von Herbert Kickl, dass er eben nicht in der Lage war, das zu tun. Jetzt kannst du natürlich sagen,
wenn ich so weinst, dass der Herbert Kickl eine Kanzlerin
ist. Ja, stimmt schon. Bitte, ja, benimm dich da ordentlich.
Ja, aber der so,
also, langer Rede, kurzer Sinn.
Ja, natürlich.
Du
so traurig, dass der Herr
gegen du glaubst auch, der hat ein bisschen den Mut verloren.
Also, wenn er die Zahlen gesehen hat, was
ganz im Gegenteil.
Aber ich glaube trotzdem.
Er ist belogen und betrogen worden wie alle anderen. Nur er hat den Braten gerochen und das ist der feine
Unterschied.
Er hat über Zahlen nicht Bescheid gewusst. Und alle die, möglicherweise hat es in der FPÖ einige gegeben, die ihn kritisiert haben. Denen wünsche ich, dass sie jetzt im Finanzministerium oder im Kanzleramt sitzen und sich ein Budgetdefizit antun, wovon wir im Jahr 7,3 Milliarden Schuldenzinsen zahlen. Ja, ja. 7,3. Das Defizit ist 6,4, das Einsparen, wo in Zinsen allein 7,3. Jeder Österreicher ist pro Kopf mit 54.580
Euro verschuldet. Das ist
ja noch mehr, als der Wolfgang gesagt hat. 47.000
Euro. Ja, aber der ist ja von gestern.
Das ist ja bei euch wie bei den Defiziten.
Der hat irgendwo beim Kreuzworträtsel wie der Stocker. Ja, aber das musst du ihm nachsehen. Er ist die gleiche Generation wie der Stocker. Ja, das ist er und der Stocker, die sind gemeinsam im Sandkasten gesessen. Von der Physiognomie. So, 403 Milliarden Gesamtdefizit, Gesamtschulden. Ich meine, entschuldige, da kann man in Wahrheit froh sein, da kann man wirklich froh sein, dass man bei dieser Regierung der Räuber und Raubritter nicht Bestandteil ist.
Sag ich ja, sag ich ja.
Und jetzt kommt die SPÖ. Nein, der hat es überhaupt nicht geschlichen. Der wollte, die ÖVP hat ihn ausrutschen lassen und die ÖVP hat eine Falle gebaut und ist am Ende, wer zuletzt lacht, am besten selber hineingetappt. Also, weil jetzt kann der Herr Stocker, der Frau Meinl-Reisinger und dem Herrn Babler erklären, ja, wir haben euch bei den ganzen Koalitionsverhandlungen vier Monate belohnt, so wie jeden Österreicher. So,
zuerst kriegst du noch das Schlusswort für diese Budgetrunde, weil die Eva hat angefangen, du hast das Schlusswort. Muss es Konsequenzen geben?
Ja, ich sage dir, erste Konsequenz ist Straftatbestand Wahllüge und Wahlbetrug.
Gibt es ja noch nicht. Ja, würdest du gerne einführen?
Ich würde sofort den Herrn Nehammer, den Herrn Stocker, den Herrn Brunner und wie sie alle heißen, vor Gericht stellen. Das ist Vernichtung. Das ist Vernichtung von Volksvermögen.
Jetzt kommt er gleich mit Bildung einer kriminellen Vereinigung als nächsten Straftatbestand. Pass auf.
Ja. Hallo, haben wir ja. Mit Verlaub gesagt, die Österreichische Volkspartei ist nach dem verbandsverantwortlichen Gesetz wegen Untreue und Betrug, wird gegen sie ermittelt. Die ganze ÖVP.
Die ganze,
unten,
nämlich. Die ganze,
Don Vito
alle.
Don Vito Corleone. Ja, aus der Pate. Aus der Pate. Ist gegen die ÖVP ein wahrer Märtyrer der Heiligen Mutter Kirche, sage ich. Das ist ein anständiger Mensch. Aber wenn er 200 Leute weggerammt hat, dann ist er noch immer anständiger als die ganze ÖVP.
Wieso?
Weil die ÖVP in Wahrheit, und das sehen wir mit dem Umgang mit unserem Staatshaushalt, eine kriminelle Vereinigung ist, die ihr Beispiel sucht. Dagegen sind die sizilianischen Mafiosi Waisenknaben dagegen.
Na, die Frage ist ja, sind die nur so blöd, dass sie die Zahlen nicht erkannt haben?
Nein, das ist die Machtgier. Das ist die Machtgier. Sie haben die Zahlen vertuscht. Sie haben 100 Milliarden Euro rausgegeben, rausgeknallt bei Corona, koste es, was es wolle, um Wählerstimmen zu kaufen und gleichzeitig die österreichischen Betriebe in die Lockdowns zu schicken. Ihre Haberer von den Maskendeals bis hin, die ihnen Parteispenden gegeben haben, haben sie bedient mit fetten Förderungen aus dem Kofak-Fonds. Jeder, der dort irgendeinem ÖVP-Funktionär in den Hintern eingeschlupft ist, ja, als Verstopfungsorgan, den haben sie mit Geld vergolten. geschuldet, für die Schleimerei. Die ganze schwarz-türkise Blase hat kassiert. Dann sind sie vor der Nationalratswahl draufgekommen, der Karl Nehammer, hoppla, das galoppiert uns davon, hoppla, das galoppiert uns davon. Dann hat er nicht einmal mehr Geld gehabt, die niederösterreichischen Hochwasseropfer zu finanzieren. Dann hat er sich mit der Frau von der Leyen in Polen getroffen und hat gesagt, das zahlt die Frau von der Leyen. Dann hat die Frau von der Leyen zwei Wochen später gesagt, einen Schaß habe ich dem zugesagt, ich zahle nicht einmal einen müden Dreck unterm Fingernagel. Dann ist er gekommen. Dann hat er die Koalitions, die möglichen Sondierungspartner belogen, vom Bundespräsidenten angefangen bis über die Roten, bis über die Grünen, die Neos. Dann ist der Herr Nehammer am 3. Jänner zurückgetreten, dann ist der Herr Kickl plötzlich in die Ziehung gekommen. Dann haben sie gesagt, nein, den Kickl können wir nicht ins Finanzministerium einschauen lassen. Das heißt, nein, das Finanzministerium muss ÖVP bleiben. Jetzt kommst du drauf, da sind lauter Leichen im Finanzministerium. Und dann haben sie gesagt, ins Innenministerium darfst du auch nicht schauen. Logisch, weil da presst sind die Leichen aus dem Keller raus. Ja, der Herr Pilnercheck ist nur eine davon, die da drinnen beerdigt liegt im Innenministerium. Das sind die zwei zentralen Ressorts, Finanzministerium, Innenministerium, mit der diese dreckige Partei ihre dreckigen Händen das Land in Geiselhaft hält. Und in Italien sind sie in die 90er Jahre gescheitert worden. Und der Giulio Andreotti, nach Giulio Andreotti, haben die Christdemokraten aufgelöst, haben alle vor Gericht gestellt. Und in Österreich sind wir so deppert und wollen sie es ins Kanzleramt.
So, apropos,
das ist der feine Unterschied.
Apropos. Wenn du schon über diese feine Partei redest, die ja doch
eine ehrenwerte Gesellschaft. Das ist eine staatszersetzende
Partei. Dann gehen wir jetzt in eine kurze Werbepause und dann sprechen wir über diese Partei und ihren neuen großartigen Vorsitzenden, den populärsten Politiker, den Österreich je hatte, den Mann mit der Vespa. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
So, wir sind zurück. Das war eine heftige erste Runde. Ich habe Angst, dass wir da in Handschellen abgeführt werden.
Nein, ich
so
nicht.
Entweder von der Staatsanwaltschaft oder von der Com Austria. Also du ziehst dir heute
ich
alle...
Ich würde dir mal vorschlagen, du distanzierst dich einmal gleich von mir für die Com Austria.
Ich distanziere mich von dir in jeder Form, für den Presserat, für die Com Austria,
genau so. Damit
für die Staatsanwaltschaft und für die ÖVP.
Genau so.
Denn jetzt wird es gefährlich. Jetzt diskutieren wir über die ÖVP und deinen neuen Lieblingskanzler.
Ja?
Die ÖVP und deinen neuen Lieblingskanzler. Ja? Da haben wir ja am Samstag eine wunderbare Show erlebt. Nehammer in Tränen, Kurz im Selfie-Rausch, die Partei über allem, eine Orgie war das nahezu. Kann man sagen, es war eine Orgie. Es war eine
PR-Orgie. Falls du das laute Schluss. Flehen gegen Himmel gerade gehört hast, jetzt sehr laut gestöhnt, so wie wenn man vor der Mutter Gottes ist. Heilige Antonius, erlöse uns. So. Hast du das nicht mitgekriegt?
Jetzt diskutieren wir über die Partei, die du eine Mafia nennst, und ihren neuen Don Corleone, den populärsten Kanzler, den dieses Land je hatte, der immerhin, was gibt es da zum Lachen, hat er 9,5% der Stimmen auf diesen Parteitag bekommen. Ja, eben.
Ich frage mich, was da
passiert
ist.
Nach ÖVP-Rechnung praktisch gleich auf mit dem Nehammer. Also, bitte sag uns einmal ganz kurz.
Ich hoffe für ihn, dass er charakterlich nicht
Wie siehst du diesen neuen Aufschwung der ÖVP, der sich ja auch in den Umfragedaten abzuzeichnen beginnt? Und wie siehst du diesen neuen, wunderbaren Kanzler, der uns jetzt aus der Misere herausführen wird? Ich habe gewusst,
dass du die Umfragedaten
Ja, selbstverständlich.
Und deswegen wollte ich dich an deine eigenen Umfragedaten noch einmal daran erinnern. Ja. Sonntagsfrage Rohdaten. So.
Ja.
Und da haben wir in den Rohdaten die Freiheitliche Partei bei 29% die Österreichische Volkspartei bei 14% in den Rohdaten.
Ich sage immer die engsten
Und die Sozialdemokratie bei 16% in den Rohdaten. Das nur zu dem Thema, der Erfolgskurs unter Christian Stocker zeichnet sich ab. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass ja alles in der babylonischen Sprachverwirrung liegt.
Ja,
wenn du Wahlen verlierst, dann bist du ein erfolgreicher Spitzenkandidat. Wenn du deine Wähler verrätst, dann gehst du ja nur einen Kompromiss ein. Wenn du vor den Wahlen alle belügst und betrügst, dann bist du ein ehrenwerter Staatsmann. Dann bist du ein neuer Kanzlertyp. Dann bist du erfolgreich und beliebt. Das ist überhaupt die Verkehrung der Realität, die wir seit Monaten erleben.
Genau.
Sind die größten Birnen und die größten Hüsen?
Wie siehst du denn den Christian Stocker? Bist du der Meinung, er ist zumindest besser als der Schmähammer?
Ich würde sagen, es kommt leider nie was Besseres nach. ist ein alter Spruch und er stimmt.
Das heißt, erstens, du trauerst jetzt
Christian den Stocker, nein, Christian Stocker ist einmal keine Zukunftshoffnung der ÖVP. Als ich vor 4 Monaten darüber gewitzelt habe, ob nicht Andreas Kohl und die von mir geschätzte Ingrid Korosek antreten als neue JVP-Chefs, hat mich die Eva noch geschämt, dass das Altersschämen wäre. So, jetzt sind wir genau angekommen. Ein 65-Jähriger ist die jung, dynamisch, erfolglose Zukunftshoffnung der österreichischen Volkspartei. Und dann, weil die ja im Übrigen die ÖVP überhaupt keinen Genierer mehr haben, ja, so, wollen sie denn auch noch mit 98 oder 99%, wenn der Not frisst, der Teufel bekanntlich fliegen. Dass die Fliege natürlich sehr groß ist, 150 Kilo, das ist eine große Schmeißfliege, schwer verdaulich, die große Schmeißfliege.
150 Kilo hat der nicht erblätzt.
Der Landesknack hat 150. Entschuldige, hallo, wenn ich da in der Südsteiermark beim Schlachthof vorbeifahre, dann kann ich auch von der Weiten den Ochsen messen, da brauchst du keine Sorge haben. Das sehe ich dauernd mal bei dem Knack sage ich, unter 150, na bitte, viel davon weit ist der nicht davon entfernt.
Also sagen wir mal so, nach Äußerlichkeiten gehen, bist du froh, dass Stocker das jetzt mit ruhiger Hand, wie es so schön heißt, übernimmt? Und bist du froh, dass er uns mit ruhiger Art und Weise aus dem Chaos hinausführen will?
Die ruhige Hand fürs Heimatland, Copyright Güst Wöginger, das ist dann das nächste Plakat, der Buddha aus Wiener Neustadt, mit ruhiger Hand fürs Heimatland. Ja,
Finde ich aber nicht schlecht eigentlich.
Das ist Endstation, Sehnsucht. Ich werde der ÖVP ein Honorar zukommen lassen. Also, aber das ist Endstation. Das ist Endstation.
Stocker ist Endstation.
Das gibt keinen Aufruhr. Ja, na logisch. Ja. Das ist, schau, jeder weiß, die ÖVP hat einen Obmann gewählt, der nicht mehr Spitzenkandidat ist. Jeder weiß, die ÖVP hat einen Kanzler zum Kanzler gemacht, der nicht mehr Spitzenkandidat wird und noch nie eine Nationalratswahl als Spitzenkandidat einer Bundesliste gewonnen hat. Das ist jetzt im Übrigen der dritte. Nehammer, Schallenberg, Stocker. Also die gute alte Tradition, wer Spitzenkandidat ist, wird Kanzler, wenn er der Stärkste ist. Diese gute alte Tradition, die seit 45 das Land zusammenhält, das ist doch die ÖVP aufgelöst. Das zum Thema Staatstragen und Staatsersetzen.
Also, du siehst kein Licht am Horizont mit Christian Stocker.
Doch.
Und zwar?
Ein Grablicht. Von der Weite sehe ich das große Grab.
Liebe Eva.
Jetzt macht er gleich wieder Werbung
für die Bestattung Pinter, hast du vollkommen recht. Zwei Särge zum Preis von einem.
Ja, genau. Du, liebe Eva, du hast ja hier vor einigen Wochen schon gesagt, du glaubst, dass Stocker besser ist als sein Ruf. Ja. Damals hätte mir kein Mensch, nicht einmal der Osterhase, hätte ihm 98,5%
nicht einmal sein Vater hat geglaubt, dass er
nicht einmal seine Frau wahrscheinlich. Also Eva, bist du dabei nach wie vor, dass du sagst, der ist besser als sein Ruf? Und zweitens, glaubst du eigentlich, dass Stocker dieses Land jetzt wieder nach vorne bringen kann?
Ich glaube, er ist besser als sein Ruf. Die ruhige Hand fürs Heimatland finde ich ehrlich gesagt gar nicht so einen schlechten Slogan. Es geht jetzt ja nicht darum, den Spitzenkandidat für die nächste Wahl wieder aufzubauen, sondern die ist halt, wenn wir jetzt nicht da so wahnsinnig erfreut waren drüber, die ist halt de facto, wird die erst in 4 oder 5 Jahren sein.
Wer weiß.
Gebe ich dir schon recht, aber das ist jetzt zumindest der Zeithorizont. Es geht jetzt nicht darum, Wahlen zu gewinnen. Es geht jetzt darum, relativ ruhig und kompetent und konsequent einen Kurs zu fahren. So, das ist das eine. Ich glaube, da ist Christian Stocker prinzipiell nicht schlecht. Er hat viel politische Erfahrung. Er ist jetzt kein großer Showman, aber das, was er macht, das macht er an für sich ganz gut. Die andere Frage ist aber, wie kann eine ÖVP mit der sehr linken SPÖ zu einem Programm kommen, wo man das Land wieder nach vorne bringen kann? Und da habe ich nicht
an der Person von Christian
Stocker, aber da habe ich, glaube ich, schon sehr berechtigte Zweifel.
Du sagst, dass die zwei Parteien passen nicht zusammen.
Es passt einfach nicht zusammen. Wir haben das wirklich oft gesagt. Es gibt keine Überschneidungsflächen zwischen diesen beiden Parteien. Das kann nur ein Minimalkompromiss sein. Und das ist das, was wir jetzt auch sehen, dass da halt sehr kleine Schritte rauskommen, dass man Dinge macht wie das Handyverbot an Schulen. Ja, gut, warum nicht? Das ist sicher keine schlechte Idee.
Kostet zumindest nichts.
Sondern da hat man das Mittelstandspaket auch eine sehr nette Einzelmaßnahmen. Gibt es ja nichts dagegen zu sagen, aber mit sowas kann man keine Rezession beenden. Mit sowas kann man keine Strukturreform machen. Man braucht eine Pensionsreform, man braucht eine Lohnkostenreform, man braucht, muss sich was überlegen, im Energiesektor. Man braucht einen Standort Österreich, der wieder international wettbewerbsfähig ist, vor allem auch für die Industrie. Und da ist jetzt einfach einmal noch nichts vorbei. Den Familienzug zu stoppen, ist auch so ein bisschen eine Nona-Net-Geschichte. Was will man denn sonst noch machen? Es geht ja nicht mehr anders. Also das war ganz klar, dass das jetzt kommen muss. Das haben jetzt, glaube ich, auch die SPÖ-Laien gesehen. Es geht einfach nicht mehr anders.
Und du glaubst, Stocker kann zumindest dieses Land vor einem weiteren Untergang retten. Das glaubst du?
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, dass er versucht das jetzt einmal mit ruhig und ohne Show anzugehen. Das finde ich von der Art her gut und so wie er das macht, finde ich das in Ordnung. Aber ob es gelingt mit einer wirklich marxistisch angehauchten SPÖ, und die hat ja ihr Spitzenpersonal dort auch in die Positionen gesetzt. Wir sehen es beim Finanzminister, wir sehen es bei der Sozialministerin. Also das sind ja wirklich genau dieser linke Flügel der SPÖ jetzt am Ruder, wie es einem da gelingen soll, dass man irgendwie einen Reformen im größeren Ausmaß zustande bekommt. Das erschließt sich mir nicht. Das ist auch nicht mit Christian Stocker.
Du, Eva, kennst du den besten Witz, der sich gerade in Österreich erzählt wird? Trifft sich der Bürgermeister von Dreiskirchen und der Vizebürgermeister von Wiener Neustadt am Ballhausplatz und bilden eine Regierung. Das ist der Schmäh.
Ja.
Langsam überlege ich mir beim Zustand der niederösterreichischen Kommunalpolitiker wirklich ernsthaft das ganze Bundesland unter Kuratei zu stellen. Weil wenn da noch mehr von solchen Gesocks daherkommt, dann kriege ich die Panik. Die zwei,
wo ist der Witz?
Die zwei, ja, das ist ja kein Witz. Diese zwei führen Hand in Hand das Heimatland gegen die Wand. Ist im Übrigen jetzt auch ein guter Slogan gewesen. Mhm. Nur damit wir uns einmal verstehen. Rekordschulden. Eingeschnitten bei den Pensionen, 400 Euro Sozialversicherungsbeiträge erhöht, keine neuen Polizisten bei den Personalstand, nicht mehr Sicherheit bei den Personalstand.
Woher nehmen?
Woher nehmen, wenn nicht stören? Gut, beim Stören kannst du bei der ÖVP noch fragen, wie es geht. Das kennen sie nämlich wenigstens, beim Stören, vom Stärken. So, das Land, ernsthaft, das haben sie an die Wand gefahren.
Du sagst,
und
die sind bleiben.
Jetzt haben wir eine entscheidende Frage. Wir haben am 27. April die Wiener Gemeinderatswahl. Mhm. Und die Frage ist, ob der Herr Ludwig und der Herr Mara das wirklich überleben. Ich sage nein. Weil die Wiener sagen, das was, und die Neos sind seit 3-4 Tagen sehr ruhig. Der Herr Schellhorn fleckt die ÖVP schon massiv an. Da gibt es schon die erste Absetzbewegung, nämlich der Neos. Weil bei den Neos geht es nämlich wirklich darum, ob die nach der Nummer der Regierung in allen Bundesländern überleben. Die hucken eh nur mehr in 3-4 Landtagen drinnen. Da fliegen sie dann am Ende auch noch raus. Also wenn die Neos nicht bald einen Absprung aus dieser Regierung schaffen, dann sind die Neos als erster Mausetod. Ich sag's nur.
Beate Meinl-Reising ist in der Außenpolitik sehr offensiv. Ne? Also Auslandsbesuch in die Ukraine kann man machen, muss man nicht, muss man ehrlich sagen. Hat eine gewisse Symbol gehabt, dass dieses Thema Neutralität, wie wichtig ist uns das?
Das ist stimmig. Sehr mutig. Die Ukraine hat die gleichen politischen Verhältnisse wie Österreich. In den Wirtschaftsdaten ist, glaube ich, das kriegsführende Land Ukraine mittlerweile schon besser als Österreich.
Um einiges nämlich so besser.
Wir haben nämlich in Österreich, glaube ich, schon Weltkriegsstatus wieder. Also bei uns schaut es wirtschaftlich bald aus wie 46, 47, wenn diese ÖVP mit der SP und den Neos weitermachen. Sie hätte sich vielleicht nach Ungarn bewegen sollen. Die sind nämlich mittlerweile wirtschaftlich erfolgreich.
Also, du hältst vom Herrn Stocker gar nichts und von der Regierung...
Nein, versteh mich nicht falsch. Ich sage jedem, der mich fragt, Christian Stocker ist der beste Wahlkampfhelfer von Herbert Kickl. Beim nächsten Mal wird es keine Koalitionsverhandlungen brauchen. Aber Kickl geht auf absolute zu.
Aber trotzdem,
die Leute haben die Schnauzen voll. Die 13 macht er auch noch.
Aber die Chance, die Herbert Kickl da gehabt hat, die muss erst wieder kommen.
Welche Chance? Mit einer Mafia in der Regierung sitzen, ohne Innenministerium, ohne Finanzministerium, aber schon wir gereicht. Was für eine Chance, Kanzler eines kaputten Landes, was für eine Chance, Winston Churchill zu sein, für Arme in Österreich, alles niedergeschossen,
wo man steht. Er ist ein Politflüchtling, könnte man sagen.
In keinster Weise. Er ist ein grenzgenialer Politstratege.
Mit dem Land bergab geht.
Du hast vor vier Wochen gesagt, er ist ein Politflüchtling. Statt dass du jetzt die Größe hast und ein bisschen zurückruderst und sagst, eigentlich hast du den Kickl richtig gemacht, bleibst du noch immer haltbar auf deinem Kurs drauf, damit du in zwei Wochen die Kurven bierst und in drei Wochen. Der Kickl war der Beste. Ich kenne dich ja schon seit acht Jahren.
Wir werden es in ein paar Monaten oder vielleicht auch in drei oder vier Jahren.
Wir sind einer Meinung.
Wir werden es das erste Mal in drei Wochen
sehen und werden die Chance noch einmal. Gehabt, die auch fürs Land spannend
belogen zu werden beim Budget von der ÖVP.
Ja,
also ja, was Schulden haben der Defizit von 25 Milliarden. Ein Budgetverfahren, wo er dann bei der Frau Ursula von der Leyen antreten kann und sagt: Ja, Uschi.
Genau meine und ihre Rede.
Herbert Kickl hat Standpunkte, hat Charakter und lässt sich von der ÖVP, von der Rasselbande nicht erpressen. Und der Herbert Kickl, weißt du, was der Herbert Kickl hat?
Man könnte aber
bei allem meinem großen Respekt. bei meinem großen Respekt und bei meiner immerwährenden Freundschaft auch für den Jörg, Jörg Haider. Der Jörg hat mit der Zusammenarbeit mit der ÖVP einen ganz schweren Fehler gemacht. Und der Herbert Kickl hat diesen Fehler nicht gemacht. Diese Bande gehört aus den Parlamenten gejagt, okay? Damit wir uns einmal verstehen.
Unter Bande meinst du die ehrenwerte Partei ÖVP?
Die ehrenwerte Partei
unsere
ÖVP, die uns gerade an die Wand führt. ÖVP? Nein, ich meine nur die ÖVP.
Nur die ÖVP, okay.
ÖVP hat mir schon mal
ÖVP
Christlich, und jetzt der dritte Spruch zum heutigen Tag, christlich-sozial, Lügen, Stellen, Betrügen. Hat mir unlängst einmal ein Bauer in der Steiermark gesagt.
Wunderbar. So, das war die zweite Runde. Apropos Lügen, Stehlen, Betrügen. Da fällt mir derzeit der Name Le Pen ein. Es könnte einem auch der Name Grasser einfallen.
Besseres Beispiel.
Es könnten einem mehrere Politprozesse einfallen. Und darüber diskutieren wir gleich. Wir diskutieren über Marie Le Pen, die in Kürze mit einer Fußfessel verschönert wird. Und wir diskutieren über Karl-Heinz Grasser, der diese Fußfessel gerne hätte. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Der Le Pen.
So, wir sind zurück zur Runde Nummer 3. Danke, Eva, dass du den Gerald ein bisschen aus der Reserve holst und ihm wenigstens sagst, dass sein Darling Herbert Kickl ein Politflüchtling ist. Ja? So, auch meine Meinung nebenbei. Bin immer auf der Seite der Eva. Und 2 gegen dich, schlag den Groß, wie es so schön heißt. Und jetzt kommt ein Thema, das wird dich jetzt gleich durch die Studiodecke jagen. Denn heute ist ein Urteil gefällt worden in der jahrelangen Causa Marine Le Pen. Nicht ganz so lang wie die Causa Grasser, aber auch über, glaube ich, 5 oder 6 Jahre gegangen. Es geht darum, dass Marine Le Pen ihre Mitarbeiter im Europaparlament für die Arbeit, für die innenpolitische Arbeit ihrer Front National bei französischen Wahlkämpfen eingesetzt hat. Daraus hat ein Gericht jetzt Untreue registriert und hat ja aber sowas von einer Strafe raufgedonnert, da muss man ja fast sagen, dass der Grasser ja fast ein Gurt in Österreich. Ja? Eine brutale Strafe, ein Funktionsverbot, sie darf nicht mehr Politikerin sein, sie darf auch nicht mehr Spitzenkandidatin kandidieren und sie bekommt als Verschönerung über ihr Louis Vuitton-Schuhchen oder ihr Jimmy-Choo-Schuhchen oder was sie so trägt, eine elegante französische Fußfessel drüber. Wie siehst du denn dieses Urteil? Manche sagen, es ist Politjustiz, andere sagen, recht geschickt dir.
Naja, schau, es ist der dritte Fall einer Reihe von Angriffen, wo man die Justiz für parteipolitische Drecksarbeit missbraucht. Das erste Mal ist es vor wenigen Wochen in Rumänien passiert, wo man in Präsidentschaftswahlen eingegriffen hat und den Wahlgewinner mit der Justiz neutralisiert hat und damit auch im Auftrag der Europäischen Union unter Einbeziehung faschistoider Mitteln, nämlich dem Missbrauch der Justiz, versucht, demokratische Prozesse zu behindern. Der zweite Punkt war die Türkei, wo Recep Erdogan als Diktator, als Bosporus-Faschist, Pistazientandler aus Ostanatolien, autokratischer, gemeint hat, er lässt den Bürgermeister von Istanbul als seinen schärfsten Herausforderer einfach einsperren, versenkt ihn und erhält so seine Diktatur aufrecht. Und der dritte Punkt ist nun Marine Le Pen in Frankreich.
Ich hab gedacht, der Trump gehört an.
Der dritte Punkt ist jetzt nun Marine Le Pen in Frankreich, wo man die Justiz eindeutig missbraucht und gegen Marine Le Pen in Stellung bringt, weil man weiß, dass sie 2027 Präsidentin werden kann. Was ist passiert in Frankreich? In Frankreich ist das passiert, was 183 Abgeordnete des österreichischen Nationalrats machen und was am Wochenende der Herr Stocker himself gemacht hat. Der Herr Stocker himself ist als Bundeskanzler der Republik, das ist er, man glaubt es kaum, zum Parteitag nach Wiener Neustadt gefahren. Natürlich waren Cobra-Bedienstete gezahlt durchs Bundeskanzleramt mit bei einer eindeutigen Parteiveranstaltung und ich nehme an, möglicherweise auch Kabinettsmitarbeiter, die der Steuerzahler im Bundeskanzleramt finanziert. Die waren in Wiener Neustadt. Parlamentarische Mitarbeiter, ich war selbst parlamentarischer Mitarbeiter und Parlamentarier selbst, kannst du nicht trennen zwischen normaler politischer, parlamentarischer Arbeit und parteipolitischer Arbeit, weil sonst dürfte ich meinen parlamentarischen Mitarbeiter ja gar nicht mitnehmen, wenn ich damals als Abgeordneter vor 20 Jahren in die Steiermark gefahren bin und plötzlich er mich begleitet hat, weil ich zu einer damaligen BZÖ-Veranstaltung gegangen bin, dann wäre ich genauso verurteilt worden wie Marine Le Pen.
Richtig.
Das heißt, das, was hier die französische Justiz gemacht hat, ist, was du nicht trennen kannst, ihr zum Vorwurf zu machen. Wenn die französische Justiz ein Interesse daran gehabt hätte, wären sie zu Le Pen gegangen und gesagt, Frau Le Pen, die Personalkosten von acht ihrer Abgeordneten und Ihnen sind ca. 7 Millionen Euro gewesen, ein Drittel davon war für Parteiarbeit, zahlen Sie uns 2 Millionen Euro zurück in die Mitarbeiterkasse des Europäischen Parlaments. Aber daraus einen Untreue und einen Betrugsverdacht zu machen, für eine Unschärfe beim Gebrauch. Na, was heißt, das ist nicht heftig, das ist ein Atomkrieg gegen die Demokratie. Atomkrieg gegen die Demokratie. Und wir sehen den Atomkrieg in Rumänien, wo der Gewinner einer Präsidentschaftswahl kriminalisiert wird, weil man ihm zum Vorwurf macht, dass er erfolgreich einen TikTok-Account bedient. Entschuldige, ich habe 1 Million Follower auf 7 Kanälen. Auf 7 Kanälen, Social-Media-Kanälen. Auf TikTok 350.000 Follower. Verhaftet man mich, weil ich auf Social Media erfolgreich bin? Kommt vielleicht daher und sagt, das ist der Putin, der das gemacht hat? Oder vielleicht der Herr Trump? Man behindert die rumänische Demokratie seitens der EU,
wir reden über
es zu vernichten. Ja, man behindert seitens Recep Erdogan seinen Herausforderer. Man missbraucht die französische Justiz, um Marine Le Pen auszudämpfen. Und, jetzt kommt der vierte Fall, in Deutschland versucht man die AfD über Gerichtswege zu verbieten, weil man weiß, dass sie in allen Umfragen bereits stärkste Partei ist. Ja, das hat der Herr Schickelgruber nicht anders gemacht.
Also
der hat den Volksgerichtshof genommen. Der hat den Volksgerichtshof genommen und hat seine politischen Gegner vor den Volksgerichtshof gestellt. Das ist die gleiche Methode. Das ist dieselbe Methode. In der Endkonsequenz ist sie anders. Politischen Gegner wurden umgebracht. Dazu ist die EU noch nicht bereit. Ich betone noch. Ich weiß nicht, wohin sich diese EU entwickelt. Aber sollte doch jedem Demokraten zu denken geben, dass die Justiz missbraucht wird, politisch missbraucht wird, um das dreckige parteipolitische Geschäft zu machen. Die Leute sollen wir besiegen an den Wahlurnen und nicht vor der Richtertafel.
Da könnte man sagen, in Österreich ist das auch passiert, wenn kurz. Man könnte sagen, in Österreich...
Ja.
Aber über das reden
wir gleich. Kurz, da gebe ich dir jetzt in einem Fall recht. Kurzanklage, falsche Zeugenaussage war für mich immer ein Bestandteil einer intellektuellen und politischen Verwahrlosung der Sozialdemokraten, die nicht in der Lage waren, den Herrn Kurz bei Wahlen zu besiegen und dann einen ihrer hinterfragenswerten Kreaturen im Parlament vor die Justiz zu schicken, damit er den Kurz anzeigt. Ja, da gebe ich dir recht. Die SPÖ ist so kaputt, dass sie die Staatsanwaltschaft bedient hat, den Herrn Kurz zu vernichten.
Liebe Eva, siehst du das auch als Politjustiz, was jetzt da mit der Marine Le Pen in Frankreich gerade passiert?
Also, ja, da gebe ich dem Gerald recht. Natürlich ist dieses ganz genaue Trennen von parteipolitischer Arbeit und Arbeit im Europäischen Parlament schlicht nicht möglich.
Nicht möglich.
Natürlich kann man da sagen, man fordert einen gewissen Teil der Kosten zurück und da wird man sich sicher auch dann irgendwie einigen können. Daraus dann einen Untreueprozess zu machen, scheint wirklich völlig absurd. Und das Interessante ist ja auch, man hätte ja darüber, die Richterin hat ja auch darüber geurteilt, ob dieses Urteil aufschiebende Wirkung hat. Hätte sie dem aufschiebende Wirkung zugestanden, hätte Marine Le Pen berufen können und hätte dann eventuell doch noch antreten können bei der Präsidentschaftswahl. Das hat die Richterin aber auch noch einmal ausgeschlossen. Also das Urteil kann zwar berufen werden, hat aber keine aufschiebende Wirkung mehr. Und das spricht natürlich schon alles sehr dafür, dass man da einfach Marine Le Pen von der Präsidentschaftskandidatur ausschließen möchte, weil man einfach Angst hat, dass sie da gewinnt. Die Umfragen waren ja wirklich entsprechend. Man muss sagen, von der Anzahl der Stimmen, also von der Stimmenmehrheit, hätte sie ja auch schon die letzten Wahlen in Frankreich gewonnen.
Hast du auch das Gefühl, dass wir mittlerweile in einer zunehmenden Zeit der Politjustiz leben?
Total.
Ja? Weil das, was da in Frankreich ist, das muss man schon sagen, das ist schon sehr, sehr heftig.
Es ist sehr
heftig. Damit
kannst
du jeden Abgeordneten Europas
mit diesem Fall
hinter Schloss und Riegel. Und wir haben ja gehört, sogar der Gerald wäre fast in der Justizanstalt
Jetzt darf ich dir Folgendes sagen. Mein parlamentarischer Mitarbeiter vor 20 Jahren, ich hatte kein Wahlkreisbüro. Okay? Also ich hatte kein Abgeordnetenbüro, sondern ich bin in der Parteizentrale in der Grazer Innenstadt gesessen. So, also wo ist mein parlamentarischer Mitarbeiter gesessen, mein örtlicher Vorort? Auch in der Parteizentrale in Graz.
So ist es,
jetzt fragst du mal die 183 Abgeordneten des österreichischen Parlaments, wo ihre Mitarbeiter huckern. Dann fragst du alle österreichischen Regierungsmitglieder, ob sie denn nicht brav vor den Türen der SPÖ-Parteiveranstaltung draußen bleiben und so, na, da schicke ich den Minister allein rein. Ich darf nicht zur SPÖ gehen. Nein! Das sind alles rote und schwarze Fegel. Ist ja auch kein Problem. Nicht falsch verstehen.
Ja, ja.
Aber noch einmal, der Minister ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche Minister. Der EU-Abgeordnete geht auch nicht einfach aus, sie um 16 Uhr aus dem Europaparlament und so, jetzt hackle ich nichts mehr. Jetzt fahre ich nach Paris, dann hole ich mir einen Parteimitarbeiter und dann gehe ich nur mit dem Parteimitarbeiter herum. Ich sage dir was, ja, es ist eine Unschärfe, der österreichische Rechnungshof kritisiert
das,
vor allem im Umgang mit Social Media, aber dann gehe ich her und sage als Parlamentsverwaltung des Europäischen Parlaments, Frau Le Pen, Sie schulden uns 2,3 Millionen Euro. Zahlen Sie es uns zurück, die Mitarbeiterkosten.
Sehr gut.
Also es macht natürlich den Anschein, wie wenn das so eine totale Politikjustiz wäre. Und das ist leider jetzt schon so offensichtlich, dass man wirklich den Glauben in die Demokratie verliert. Weil wenn man so weitermacht und einfach die Kandidaten, die einem unliebsam sind, irgendeiner Straftat bezichtigt und die dann anschließend vom Antritt zu den Wahlen ausschließen lässt, dann ist es schon relativ weit gekommen. Und um auf Sebastian Kurz zurückzukommen, auch das ist ja ein Urteil, das rechtlich, da sind sich die meisten eigentlich einig, nicht haltbar ist.
Die falsche Zeugenaussage, nein.
Die falsche Zeugenaussage. Und auch da fragt man sich, wie schafft man sozusagen, dass man den
eigentlich. Vor allem wegen so einer Lappalie, muss man sagen. Ich kenne keinen Kanzler der Republik, der nicht einmal vor einem U-Ausschuss gelogen hat.
Aber jetzt sage ich davor.
Und die Frage ist, ob er überhaupt gelogen hat.
Aber Eva, die ÖVP soll das, was das betrifft, die Anzeige gegen den Sebastian Kurz durch den SPÖ-Abgeordneten recht stumm sein. Vor einem Jahr hat dieselbe ÖVP vertreten durch den Klobimsel, den Herrn Hanger, den Herrn Kickl wegen falscher Zeugenaussage im Urschuss
angezeigt.
Und genau das hätte die ÖVP als Sollbruchstelle gesehen.
Ja, aber
deswegen wollte die ÖVP mit dem Kickl in Koalition gehen, um noch am Jahr zu sagen, Herbert, jetzt gibt es eine Anklage gegen dich oder Ermittlungen, jetzt musst du als Kanzler zurücktreten.
Also so wie der Sebastian Kurz. Das eine so schlecht wie das andere.
Das ist ganz miese Art, was da passiert.
Aber wozu führt es? Es führt dazu, dass niemand, der besinnen ist, mehr ein politisches Amt begleiten möchte.
Es führt dazu, dass es zu einer Nivellierung
des politischen Personals
kommt. Ja, nur mit den größten Toten, die sich das antun.
Ich weder aktiv in die Politik als Minister oder was auch immer gehen will, aber auch in den Kabinetten niemand mehr sein will, der nicht gerne ein Strafverfahren hätte, weil wir ihnen uns auch viele Kabinettsarbeiter waren vom Ausschuss und haben anschließend dann dieses Strafverfahren gehabt. Also du hast eigentlich an der Spitze eines Staates,
der
sozialpolitisch und generell die Richtung eines Landes vorgeben sollte, eine Nivellierung im Niveau nach unten, weil einfach niemand sich so etwas antun möchte. Keiner will mit einem Strafverfahren rausgehen, nachher keinen Job haben, einen ruinierten Ruf haben. Das haben wir erreicht und das ist schade drum. Und man sieht ehrlich gesagt auch, wo es hinführt, nämlich in eine Wirtschaftskrise. Und man hat manchmal das Gefühl, es ist wie im geistigen Niemandsland. Und das ist kein gutes Gefühl, da gebe ich dir recht, wenn man sich das anschaut und auch weiß, dass man ja bezüglich Steuerbelastung und bezüglich sämtlicher Vorgaben von diesen Menschen trotzdem abhängig ist.
Genau. Und jetzt ganz zum Schluss eine Causa, die zwar nicht ganz vergleichbar ist, weil da geht es ja um persönliche Bereicherung und da geht es möglicherweise wirklich um Untreue und Geschenkannahme. Aber der Karl-Heinz Grasser ist ja auch verurteilt worden. Der hätte gerne ein Fußfessel. Das heißt, er würde vermutlich die Frau Le Pen noch als Glücksfall sehen. Aber ist das auch ein Politjustizurteil, deiner Meinung nach? Oder ist das zu Recht erfolgt und hat der eine gerechte Strafe bekommen oder bist du der Meinung, der hat seine Strafe eh schon längst abgebüßt?
Sein Leben, muss man ehrlicherweise sagen, ist ruiniert, finanziell ist er auch ruiniert, schon allein durch die Anwaltskosten. Aber wobei
und durch die Ehe?
Das ist eine Frage der Persönlichkeit. Gerald Groß wäre das nicht angenehm, aber andere mögen es einfach.
Genau.
Du meinst, aber die Menschen haben es gern herb?
Ja, komm, geh jetzt nicht in Details dieser Ehe, sondern sag uns, ist es ein gerechtes Urteil oder hätte das Urteil anders ausfallen?
Das, worüber der OGH jetzt verhandelt hat, das war auch die Unbefangenheit der Richterin, deren Ehemann ja getwittert hat, sehr persönliche Animositäten gegen Karl-Heinz Grasser, der dann auch zu einer Disziplinarstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden ist, was natürlich auch seine Ehefrau betroffen hat. Also Unbefangenheit, es darf ja nicht einmal der Anschein der Befangenheit.
Also da hast du natürlich schon recht, zumindest mit in diesem Aspekt war es eine Politjustiz.
Das ist auch ein völlig falsches Signal nach außen, weil ein Richter darf eben nicht einmal den Anschein der Befangenheit haben.
Und dieser Ehemann war ja der Ausbildner der Frau, der hat sie überhaupt in diesen Job hineingebracht. Der
es betrifft das Familieneinkommen, diese 10.000 Euro.
Genau, sie haben auch ein gemeinsames Einkommen.
Also da muss man sagen, ist der Anschein der Befangenheit, da muss ich jetzt gar nicht überprüfen, ob sie tatsächlich befangen ist oder nicht, aber der Anschein der Befangenheit ist
da gegeben. Du sagst, diese Richterin hätte nie urteilen dürfen, sagst du.
Diese Richterin hätte zumindest im Nachhinein als befangen erklärt werden müssen. Man hätte den Prozess eigentlich wiederholen müssen. Dann hätte man sich natürlich zum größten Todel aller Zeiten gemacht, weil dann fangst du wieder von vorne an.
Aber jetzt sage ich da Folgendes. Das Problem ist, dass die Richterin auch nur ein Staatsbürger ist. Und ein Staatsbürger ist, der als Medienkonsument irgendwann sich eine Meinung über den Herrn Grasser gebildet hat. Wie alle anderen, die den Herrn Grasser noch kennen. Ich bezweifle, dass das noch viele sind. Wirklich. Ich glaube, dass ein Drittel der Österreicher noch den Herrn Grasser kennt, aus der Zeit zwischen 2000 und 2006.
Wie lange ist das? 20 Jahre,
oder? So, 25 Jahre. Es interessiert keinen mehr, der Herr Grasser, sagen wir uns einmal ehrlich. Ja? So. Das Problem ist, diese Richterin hat natürlich auch ein Wahlrecht. Und ich gehe davon aus, dass die Richterin möglicherweise nicht die ÖVP und den Herrn Grasser gewählt hat, der damals mit dem Schüssel.
Davon kann
das schon gar nicht. Aber er ist ja nicht als freiheitlicher Finanzminister straffällig geworden, sondern nachgewiesenermaßen als ÖVP-Finanzminister. Weil die ÖVP eine kriminelle Organisation ist. Weil die ÖVP eine kriminelle, genau das wollte ich sagen. Nein, jetzt geht es um was anderes. Diese Richterin hat natürlich eine Meinung dazu, wie jeder andere auch. Und ich gehe einmal davon aus, das ist jetzt nicht unbedingt eine charmante Meinung. Weil es ist ja nicht unbedingt. Eben.
So, aber damit was verboten ist, dass er einen Ehemann hat, der eine Pistole postet,
dann sagt der Kerl, der Schuss. Nein, weil da gehst du davon aus, da gehst du davon aus, dass der Ehemann zu Hause einen Einfluss auf die Ehefrau
ja,
hat. Darf ich euch beiden mittelalterlichen Geschlechtsrittern erklären, dass das ein sehr veraltetes Familienverhältnis
ist? Ich gehe auch davon aus,
dass du nicht die Meinung deines Mannes vertrittst und er nicht die Meinung seiner Frau vertrittst. Also die Lammfolge ist sogar ganz sicher davon.
Aber man kann doch nicht abstreiten, dass wenn man eine familiäre Bande hat, wenn man gemeinsam
lebt,
dass man sich gegenseitig beeinflusst und dass das den Anschein der Befangenheit erweckt.
Ich sage dir was,
wir kennen die Biografie der Richterin und in der ist ganz klar festgehalten, dass sie von ihrem Mann ausgebildet wurde, dass ihr Mann sie in dieses Richteramt gebracht hat, dass er sie sozusagen...
Ein geistiger Mentor war.
Er war ihr Mentor.
Und der Mentor hat natürlich Einfluss auf
dich. Ja, aber jetzt hört es zu. Das ist jetzt schon
ein bisschen Hexenprozess. Wenn dir Jörg Haider was sagen würde, würdest du ja auch sagen, er hat wahrscheinlich recht.
Die Frau Honecker, bei aller Wertschätzung, auch ich sehe hier Schwächen in der Besetzung der Richterin, ich sehe Schwächen in der langen Verfahrensdauer. Aber wenn du durch alle Instanzen hindurch... Und am Ende ist beim OGH nicht die Frau Honecker gesessen.
Sondern ehrenwerte
Höchstrichter der Republik. Und der OGH ist für mich, bei mir ist irgendwann einmal eine Ebene erreicht, da wird sakrosankt. VfGH, OGH, es ist dann sakrosankt. Dann sollte man das zur Kenntnis nehmen. Und auch wenn es Schwächen in der Justiz gegeben hat, 16 Jahre Verfahrensdauer, abgesehen davon hat der Herr Grasser auch alles dazu getan, dass das 16 Jahre dauert, weil er gegen jedes Schriftstück fast förmlich einen Einspruch erhoben
hat.
Ich sag's dir bei der Gelegenheit, weil alle sagen, er ist unschuldig, weil es 16 Jahre dauert hat. Er hat ja jedes Rechtsmittel genutzt.
Soll er sonst noch?
Ich sag's nur. Irgendwann verlangst du von einem Mann, dass er sich hinstellt. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir leid. Ich entschuldige mich beim österreichischen Volk, beim ausgeraubten Volk. Die Bubok hätte man teurer verkaufen können.
Gut.
Es ist so. Gut. Wir hätten heute mehr im
Steuern.
Was ich auch nicht verstehe, ich verstehe diese romantische. Haben wir alle jetzt für den Button geschaut? Plötzlich diese Sympathiebekundgebung mit Verurteilten. Jeder, der verurteilt worden ist, der ist Opfer eines politischen Prozesses. Das ist ein bisschen was anderes. Und hat sich, und jetzt auch eines, hat sich persönlich nicht bereichert. Im Urteil von meinem Grasser steht aber was anderes drin,
wer sich persönlich bereichert.
So, und jetzt sage ich dir auch mal, bei der Gelegenheit was. Diese plötzlich Sympathiebekundgebungen, ja, der ist gesessen, so ein netter Mensch. Vor 20, 30 Jahren hat man Verurteilte geächtert. Man hat ihnen die Hand nicht mehr gegeben. Sie waren Autos, sie waren Barrier. Man hat gesagt, man schließt sie aus der Gesellschaft aus. Heute tauchen sie überall auf. Überall, wo es der Deckel auf, der Fernseher schaut, dass überall taucht der Verurteilte auf.
Ja, Entschuldige. Naja, weil es aufgrund dieser Politikjustiz schon so viele gibt dazu. Und, aber noch einmal.
Das ist eher ein Beweis dafür, dass wir korrupte Bananenrepublik sind und offenbar unseren Anstandskompass verloren haben.
Aber Gerhard, du hast ja gerade selber vorher gesagt, dass wir eine Politikjustiz haben.
Was? Eine Politjustiz.
Mir ist in Österreich kaum ein politisches Urteil bekannt.
Sebastian Kurz.
Außer Sebastian Kurz. Aber damit ist schon der Fisch putzt. Und Sebastian Kurz hat sich nicht persönlich bereichert. Und Sebastian Kurz hat keinen... Ich bin jetzt nicht der Verteidiger von Sebastian Kurz, du weißt das ganz genau. Aber das sieht sich erinnern. Sebastian Kurz hat keinen Cent selber eingesteckt. Sebastian Kurz hat keinen ausgeraubt, außer bei Corona hat er uns alle eingesperrt. Gut, dafür gehört er vor Gericht gestellt. Dafür, aber nicht für diese falsche Zeugenaussage. Sebastian Kurz ist kein Betrüger. Oder sonst was, da gibt es schon für mich Unterschiede in der Qualität. Auch Marine Le Pen
aber hat Grasser, sich persönlich gereicht. Grasser ist für dich
alle so Grasser, Strasser, wie das alles heißt, Freunde. Da haben wir doch Tonbandaufnahmen gesehen. Da haben wir doch mitbekommen, wie der eine oder andere tickt. Für alle gilt die Unschuldsvermutung, bei jedem ist die Tat gedealt.
So.
Sie sind alle wieder also Bestandteil der Gesellschaft. Nehme alles zurück, was ich behauptet habe. Aber Freunde, deswegen sind Sie jetzt keine ehrenwerten
Gesellschaft. Hat
wir kommen noch drauf, irgendeiner von den Bestfägel, der wegen Untreue gesessen ist, kandidiert als nächster Papst. Jetzt bin ich Kardinal, jetzt werde ich Papst oder Heiliger. Entschuldige, die Kirchen wegstehen.
Soll es in der Geschichte alles schon gegeben haben, lieber Gerald? So,
ja, aber
das war die Runde Nummer 3.
Weil
es so lustig und so nett ist heute, halten wir uns das beste Thema für den Schluss auf. Mhm. Ja? Und das sind die Gagen des ORF. Mein Gott, na, wie schaut
wir hätten
das sich...
Sie auch gern.
Bitte?
Wir hätten Sie, ja.
Wir hätten Sie auch gern. Ja. Ich würde so gerne eine deutsche
ORF moderieren. Warum kriegen wir eigentlich bei ORF24 nicht die ORF-Gagen?
Das ist du müsstest überhaupt 800.000 Euro verlangen.
Keine Zwangsabgabe.
Ich gehe aber in Zukunft zu deinem Sohn und sage... Dein Vater sagt, ich verdiene 800. Jetzt ist ihm das Café
verlautet. So, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch ein kleines Da Capo zu bieten zwischen der Frau Schütz und dem Herrn Groß. Ich hoffe, Sie kriegen sich wieder ein. Einstweilen eine kurze Werbepause und dann lachen sich die zwei in das letzte Thema, nämlich die Frage, sind die ORF-Spitzen ihre Gage wert? Der Herr Babler sagt nein. Wir sind gleich wieder da.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, haben wir ausgelacht mittlerweile?
Ja.
Ja, hier in diesem Lachfleisch, in dieser Lachfleisch-Arena. So. Auch wenn wir ein durchaus heiteres Thema zu bieten haben als Schlusspunkt dieser Sendung, bei dem allerdings so manchen Österreichern, vor allem den Zwangsgebührenzahlern, das Lachen vergeht. Wir zahlen für den besten Ö3-Moderator 475.000 Euro. Wir zahlen für den ORF-Generaldirektor relativ bescheidene 425.000 Euro.
Ist nur auf Platz 3.
Ja, wir zahlen für den Franz Ferdinand Wolf immerhin knapp 250.000 Euro, immerhin nur auf Platz 10. No, allerweil. Und ansonsten soll man für den Pius Strobel,
ja,
den die meisten Österreicher gar nicht kennen, 450.000 Euro.
Damit den weiß man, es gibt
wir zahlen für zwei Direktoren von ORF 3 je 270.000 Euro, weil der Sender ja so schwer zu führen ist. Es sind zwei, kriegen zweimal die Gage. Eva, wie siehst du das? Du bist ja selber eine wirklich erfolgreiche und sehr engagierte Medienunternehmerin. Zahlst du auch solche Gagen an den Herrn Piszczek zum Beispiel oder an den Herrn Strache, der bei dir immer zu Gast ist?
Weder an den Herrn Piszczek noch an den Herrn Strache und schon gar nicht an mich selbst.
Oh je.
Sonst wäre ich deutlich besser gelaunt. Ja. Nein, also in einem privatwirtschaftlichen Umfeld ist das Zahlen solcher Gagen, das wisst ihr ja auch, einfach schlicht unmöglich. Man kann das nicht verdienen. Das geht nur dann, wenn man das mit Zwangsabgaben finanziert, wenn man die Leute dazu zwingt, eine Haushaltsabgabe zu zahlen und noch den letzten, der wirklich den ORF schon gar nicht mehr sehen möchte und ihn ganz sicher nicht in irgendeiner Weise unterstützen möchte und auch keinen Fernseher hat, auch noch dazu zwingt, zu Hause eine Abgabe zu zahlen. Und wenn er dann auch noch irgendeinen Betrieb haben sollte, die Schlamaler oder eine Putzerei führt, dann muss er gleich dort noch einmal eine Abgabe zahlen, weil vielleicht schaut er ja auch fern, während er die Mäntel putzt. Man weiß es nicht, man kann es nur vermuten. Also da werden die Leute auch noch doppelt zur Kasse gebeten.
Das ist eigentlich eine echte Sauerei.
Eine Sauerei, eine Frechheit einfach, Menschen zu etwas dazu zu verpflichten, zu zwingen, etwas zu zahlen, was sie nicht sehen wollen. Und da muss man schon noch darüber diskutieren. Der ORF ist einfach ex lege ein politisch besetztes Gremium. Das hat man versucht, ausgeglichen zu gestalten, nach bestem Wissen und Gewissen. Es war ein Versuch, das Ergebnis ist extrem hinterfragenswert. Es ist im Gesetz festgelegt, das braucht man überhaupt nicht diskutieren. Und für diesen politisch besetzten Sender verpflichtet man, zwingt man die Menschen Abgaben zu zahlen, damit man am Ende dann Gehälter hat, die man in der Privatwirtschaft nicht einmal in einem börsennotierten Konzern erzielen kann.
Eva, jetzt bist du ja eine Predigerin, eine sehr charmante Predigerin der freien Marktwirtschaft. Gehört es nicht zur freien Marktwirtschaft dazu, dass man heute einem Robert Gradke 475.000 Euro zahlt und dann an Armin Wolf, fast hätte ich gesagt Franz Ferdinand Wolf, der kriegt weniger leider, an Armin Wolf 230.000
Euro. Na, selbstverständlich, in der Privatwirtschaft kann ich jedem zahlen, was ich möchte, aber nicht, wenn ich es Zwangsgebühren finanziere, dann kann ich das nämlich nicht machen, weil dann habe ich eine andere Verpflichtung.
Würde man in der Privatwirtschaft 250.000 als TV-Moderator und 470.000 als Radiomoderator?
Selbstverständlich nicht, wenn man das nicht einbringen kann, wenn man es nicht verdienen kann. Wenn jemand in der Privatwirtschaft ausschließlich durch die eigenen Unternehmenseinnahmen jemanden so viel bezahlen möchte, dann ist das absolut sein gutes Recht. Aber wenn es sich für ihn rechnet, dann wünsche ich ihm alles Gute, aber in einem
Zwangsgebühren... Gibt es derzeit in Österreich nicht, weil du kennst...
Ich glaube es nicht, nein, also ich glaube, in der TV-Branche gibt es das nicht. Es gibt vielleicht, ich glaube, Telekom, Generaldirektoren von Banken etc.
Wir reden jetzt ja von Fernseh- und Radiostars.
Nein, also ich kenne es nicht, also bei uns ist es ganz sicher nicht so, weil einfach das unfinanzierbar ist. Das geht nur dann, wenn man zwangsfinanzierte öffentlich-rechtliche Sendungen macht und das gehört einfach abgestellt. Das ist eine Freche, das ärgern sich die Leute. Jeder stöhnt über die Inflation. Die Leute können zum Teil nicht
mehr zum Friseur gehen. Und was gehört abgestellt? Der Herr Gradke soll nur noch ein Viertel verdienen.
Die Zwangsfinanzierung des ORFs gehört meiner Meinung nach abgestellt. Man kann ihm eventuell auf seine minimalen Bildung...
Wenn der weiterhin diese Gagen zahlt, dann soll er keine Gebühr dafür verlangen.
Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man ein Medienmonopol schafft, das zwangsfinanziert wird über Menschen, die sich es nicht anschauen wollen. Man kann dem Bildungsauftrag nachkommen, der ist relativ schmal zu fassen.
Gerald, wie siehst du diese Diskussion?
Ich halte es da wie die Eva. Wenn der ORF privatwirtschaftlich geführt ist, rein privatwirtschaftlich, sich rein auf Werbekunden besinnt, genauso privatwirtschaftlich geführt wird wie dein Sender, dann kannst du jedem zahlen, was immer du willst. Ich nehme aber zur Kenntnis, dass du deinen Leuten einen Bruchteil von dem nur zahlst, was man beim ORF kassiert. Und ich überlege mir wirklich, ob ich nicht eine Bewerbung an den ORF schicke.
Schicken kannst du es ja.
Ich habe jetzt einmal, schau.
Na, du hast von denen nicht gerade sehr viel Geld gekriegt, also regt dich nicht auf.
Ja, aber dafür habe ich drei Instanzen gehen müssen bis zum OGH. So, auf mein eigenes Risiko und meine Kosten, nur so nebenbei. Aber jetzt noch einmal zurück. Wer in der Privatwirtschaft was zahlt, sich als Unternehmer was auszahlt, anderen etwas zahlt, hat mich nicht zu interessieren. Wenn du von den Gebühren abhängig bist und dann einen Biostrobel, bei dem ich nicht weiß, was der dort überhaupt tut, dem ein Biostrobel 36.000 Euro im Monat auszahlt.
Weil er ein Grüner ist.
14 Mal im Jahr.
Und inflationsangepasst. Inflation 26.000 Euro.
Aber dafür jedem österreichischen Haushalt 250 Euro außerlockst, von Menschen, die gar nicht den ORF anschauen, von Menschen, die kein Radio haben, kein Fernseher haben, sondern Zwangsgebühren einhebst für diese Schrott-TV, dann ist es eine Sauerei. Und dann muss man sagen, dieser ORF ist ein einzigartiger Saustall. Und er war es immer. Er war unter Lindner ein Saustall, er war unter Wrabetz ein Saustall. Und alle die, die diese Personen gewählt haben, haben sich mit daran vergangen, dass der ORF heute so dasteht, wie er dasteht. Braucht sich keiner ausnehmen. Und ich frage mich jetzt ernsthaft, was dieser Stiftungsrat tut. Für was wir dort einen Aufsichtsrat haben, ein Kontrollgremium, das in Wahrheit in dem Bereich, also jetzt der Medienminister der SPÖ, der Herr Babler, sagt, das ist nicht in Ordnung. Der Herr Zach vom Freundeskreis der ÖVP sagt, das ist nicht in Ordnung. Die Freiheitlichen mobilisieren seit 30 Jahren, seit 35 Jahren, seit dem ORF-Volksbegehren dagegen. Jetzt frage ich mich, gibt es da vielleicht irgendwen, der mal eine Reform der Gehälter dort beantragt?
Naja, das sind die Verträge, die du nicht mehr
Ich weiß nicht, was die für einen Beruf schwänzen. Ich weiß schon, dass manche Stiftungsräte sagen, jetzt bin ich beim ORF. Das haben dann irgendwelche Werbeagenturen und schauen, dass ihre Kundinnen und Kunden dort gute Aufträge beim ORF bekommen. Ich würde mal die Stiftungsräte bitten, nicht in ihrem eigenen Interesse beim ORF zu intervenieren und zu antischabrieren und mit einem Champagnerglas herumzurennen, sondern mal für die Gebührenzoller was zu tun. Weil um die geht es. Sie sind der Aufsichtsrat, sie sind die Eigentümervertreter der Republik Österreich. Und ihr Auftraggeber ist der österreichische Steuerzahler, in dem Fall der österreichische Zwangsgebührenzahler. Die sind nicht dazu da, dass sie die VIP-Karten operieren. Die sind nicht dazu da, dass sie auf irgendwelchen Bällen herumtanzen. Die sind dazu da, dass sie uns vertreten und diesen ORF endlich reformieren. Um das geht es in Wahrheit. Und zwar die Zwangsgebühren abschaffen, den ORF entpolitisieren. Und analog im Infobereich, können Sie es ja Beispiel bei dir nehmen, beim ganzen öffentlich-rechtlichen Auftrag Volksbildung, Volkskultur, können Sie sich ein Beispiel bei Servus-TV nehmen, jenem öffentlichen Auftrag nachzukommen, dem zwei Sender nachkommen, nämlich OE24 und Servus-TV, und dafür in dem Studio heute, nur damit sich einmal der Zuseher was sich denken kann, da draußen ist die Kammer, wo Schnitt und Ton gemacht werden. Da sitzen zwei Menschen. Hier in diesem Studio sitzen drei videogesteuerte Kameras. Die Produktion dieser Sendung am Montag und Dienstag kostet uns bis auf die Glühbirnen kaum etwas. Und wir bieten Polytainment, nennt sich das dann am Ende. Und beim ORF, wenn du so eine Sendung beim ORF machst, dann hast du 40 Leute, einen Sendewagen vor der Tür, drei Schminkhösen, ein Buffet vom Dreschniewski, eine Flasche Champagner und danach eine Aftershow-Party, die bis drei in der Früh dauert. Aber das ist der ORF.
Dafür sind wir nicht geschminkt, wir zwei.
Wir sind immer gegen die Gratler und Schüttkarotten, die sich immer schminken lassen, sind wir noch jugendlich. Wir sind immer
schon. Ich muss dich im Namen der Medienbehörde RTR und des Presserats
distanzieren.
Wieder rügen.
Ich nehme die Rüge zur Kenntnis. Es hat auch mittlerweile den Sohn mit mir gesprochen und mir telefonisch eine Rüge erteilt.
Wie kommst du zu der unfassbaren Behauptung, dass der ORF ein Saustall ist? Ein Saustall?
Verzeihung, ich nehme das zurück.
Bitte.
Jeder Saustall ist ordentlicher in dem Land als der ORF.
Ich habe einfach gewusst, dass das jetzt kommt.
Ich nehme das zurück. Schweine sind ganz reinliche und intelligente Wesen.
Und was stört dich jetzt am ORF? Warum soll das ein Saustall sein?
Ich sitze da, schau, mit Verlaub gesagt. Ich sitze hier einer der sogenannten Opfer des ORF. Sogenannt Opfer habe ich mich nie gefühlt. Bin vor 3 Jahren im Studio gesessen, dem Herrn Wolf und einer anderen Redakteurin dort, wo mir erklärt wurde in dieser Sendung, zur Präsidentschaftswahl insinuiert wurde, ich wäre strafrechtlich verurteilt. Zuvor wurden Korruptionsurteile gebracht und danach wurde gesagt, Sie waren ja auch vorm Richter. Daraufhin hatte ich während der Bundespräsidentschaftswahl einen Startnachteil. Weil das konntest du in der einen Woche bis zur Bundespräsidentschaftswahl nicht mehr korrigieren. Aber es haben 1,2 Millionen Leute gesehen. Dann habe ich den ORF gebeten, vor der Präsidentschaftswahl, außergerichtlich, wir verursachen keine Kosten, das zu korrigieren. Weil wenn ich deine Mutter anrufe in der Nacht und sage, Gerald, du bist einmal strafrechtlich verurteilt worden. Das hast du mir ja gar nicht gesagt. Einmal nachdenken. Und dann muss ich durch 3 Instanzen gehen. Am Ende zerrt mich der ORF noch vor den OGH, weil sie es beeinspruchen wollten, Meinungsfreiheit. Mich strafrechtlich zu verurteilen, obwohl ich nicht verurteilt bin, wäre Meinungsfreiheit. Es gibt kein Grundrecht auf Fake News, es gibt kein Grundrecht auf Verleumdung.
Deshalb ist er ein Saustall.
Entschuldige, ein Sender, der offenbar mit Vorsatz oder durch Fahrlässigkeit, was auch immer, in freie und objektive Wahlen eingreift, den damaligen Amtsinhaber Van der Bellen schont, dessen Pressesprecher ORF-Stiftungsratsvorsitzender war, Lothar Lockl oder noch immer ist, den Herrn Bundespräsidenten auf Sand... Der Herr Bio-Strobel bei den Grünen kommt, der gerade 450.000... Aber an Oppositionsherausforderer wie den Walter Rosenkranz, den Tassilo Valentin oder mich durch den Kakao dort zieht und uns kleine Kindergartenfragen in ihren Sendungen stellen. Wissen Sie, was die österreichische Bundesverfassung ist? Und irgendwelche Schabracken dort einladet, die in Wahrheit dann uns dann erklären, dass wir bei den Umfragen eh nicht vorkommen und uns schön mit dem Fallbeileffekt durch den Kakao ziehen, damit ganz Österreich sagt, was sind denn das für Clowns, die gegen den Van der Bellen antreten? Der Van der Bellen ist ja so großartig. So machen die Politik. Und das gehört schonungslos aufgedeckt.
Und deshalb ist das ein Saustall deiner Meinung nach. Du ziehst es aber zurück. Dafür
ich ziehe den Saustall zurück und nehme zur Kenntnis, dass ein Saustall besser ist.
So, und jetzt haben wir zum Schluss des heutigen Schlag den großen, und was ganz Lustiges zu diskutieren, unser allerbester Medienminister, den du ja über alles liebst und als Kommunisten bezeichnest. Der ist jetzt ja sowas von aktiv. Also zuerst einmal hat er sich mit ATV angelegt, wegen dieser Fernsehgeschichte da. Und jetzt hat er also sich auch noch mit dem ganzen ORF angelegt, der mutige Herr Andreas Pabler, wer gesagt hat, das so geht das einmal gar nicht. Ja. Diese Gagen müssen weg und der ORF muss hier für Ordnung sorgen.
Mhm. Ja. Mutig in jede Richtung, muss man sagen. Offenbar auch ein Liebhaber des Vielfrontenkrieges. Ja, das macht ja immer Spaß. Also, das haben wir letzte Woche schon diskutiert, prinzipiell einmal einen Privatsender vorzuschreiben, was er für ein Programm zu senden hat, finde ich, ist ein Eingriff in die Medienfreiheit. Man kann jetzt das Geschäft mit der Liebe, ich habe es mir jetzt übrigens gerade, ich habe es mir angeschaut in der Zwischenzeit im Schnelldurchlauf. Es war dann noch online. Ich finde so, also wenn man die einzelnen Zitate rausreißt, sind sie deutlich dramatischer. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist es nämlich gar nicht so unterhaltsam, wie man glaubt. Aber auf jeden Fall in die Programmgestaltung eines Privatsenders einzugreifen, ist einfach ein Übergriff. Und ist auch, ja, total. Und wenn die Leute sich den Schund anschauen wollen, dann sollen sie sich den Schund anschauen. Ja. Und wenn die Werbetreibenden dort Werbung machen wollen, dann sollen sie sein.
Wie ist das jetzt mit seiner Forderung, dass diese Gagen verschwinden müssen?
Naja, die Forderung wird ja nicht das erste Mal gestellt. Das Problem ist, dass das sehr alte Verträge sind und dass man da, glaube ich, in einer rechtlichen Hinsicht nur mehr sehr, sehr schwer eingreifen kann. Die Frage ist, man müsste mal nachgehen, wie kommt es überhaupt dazu, dass der ORF einen Sicherheitsbeauftragten hatte, 450.000 Euro verdient. Was macht der Mann dort einfach? Ja. Vielleicht kann man dann eingreifen, indem man sagt...
Er ist auch der Bauherr.
Er baut selbst?
Er kontrolliert den Baufortschritt und da muss man natürlich
sagen, also es ist kein überbezahlter Maurer.
Sehr viel Geld.
Ja, ja. Und deshalb hat er so viel Verantwortung.
Da haben schon viele Leute sehr viele Milliarden bei Flughafen, Gebäuden etc.
Da hat er wahrscheinlich ein Studium als Diplom-Ingenieur abgeschlossen.
Mindestens, beim Bundespräsidenten.
Ich habe mir gedacht, er war Polizist davor, aber vielleicht
auch, hat er am Anfang ein Studium
abgeschlossen.
Dann war er grüner Politiker, dann war er Van der Bellen-Hahn.
Und wann hat er das technische Studium abgeschlossen?
Das hat er offenbar beim Van der Bellen gelernt. Gut.
Bitte. Nein, also ja, die Forderung ist sicher legitim, ist das, was viele fordern. Vielleicht, wenn jetzt noch ausführen könnte, der Andreas Babler, wie man es machen soll, dann würde dem Roland Weißmann sicher weiterhelfen.
Gut, also findest du das gut oder findest du, der Mann ist ein schonungsloser Populist und soll endlich einmal was Konkretes machen und sich nicht immer nur sein Goschal zu reißen?
Also das mit ATV fand ich, egal ob man das Thema jetzt mag oder nicht, einen Eingriff in die Medienfreiheit und so sollte man nicht beginnen. Das kann ganz furchtbar enden, glaube ich. Und die Forderung, dass man das abschaffen soll, ja, aber dann muss man es vielleicht auch nicht Zwangsgebühren finanzieren. Dann hätte man vielleicht einfach in den Koalitionspakt schreiben sollen, dass man diese Zwangsfinanzierung auflöst, dass man das runternimmt oder zumindest halbiert.
Das wäre dann richtig mutig gewesen.
Das wäre dann richtig mutig gewesen und hätte auch zu einer Lösung motiviert.
Schlusswort, lieber Gerald, du liebst ja den Andreas Babler, das wissen wir ja. Du hast ihm ja immer eine großartige Politkarriere vorhergesagt.
Ich halte es für unanständig, dass ein österreichischer Medienminister sich in die freie Programmgestaltung von Privatsendern einmischt. Wenn das Viktor Orban machen würde, würden alle zu Recht von Diktatur und Autokratie sprechen. Ich möchte es nur mal gesagt haben. Also die über Ungarn schimpfen, sind die, die es per Exzellenz können und selbst tun. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wo hören wir auf? Ruft er dann bei dir an und sagt, der Groß darf nicht mehr auftreten, ansonsten bekommen sie keine Presseförderung mehr,
Herr Fellner? Könnte ich mir vorstellen.
Ja. Genau so ist es. Hat es ja schon einmal alles gegeben, oder? Ja. Wurdest du schon öfter angerufen?
Vom Herrn Strache, deinem Parteifreund.
Wegen mir? Nein. Also,
wegen Herrn Stahl.
Also gut, okay. So, also hat es ja schon alles gegeben. So, nur damit wir mal wissen. Also ich finde, das dürfen Medien nicht zulassen. Es muss eine Firewall geben zwischen Medien. Da muss es eine echte Brandmauer geben zwischen Medien und Parteien. Die Medien machen nicht die Drecksarbeit für Parteien.
Genau.
Der zweite Punkt ist ORF als Medienminister. Natürlich hat er vollkommen recht, der Babler, dass er diese Gehälter kritisiert. Aber die Frage ist, warum finde ich auf der Liste von 30 Leuten 15, die einmal in der SPÖ was waren? Ich verstehe es jetzt nicht. Hat ihn an der Löbelstraße seine Vorgänger weniger gezahlt? Hat der Herr Gusenbauer, der Herr Faymann, wie sie mit ihren Medienministern Postenbesetzungen beim ORF durchgeführt, die falschen oben eingesetzt? Haben sie nicht damals da interveniert, damit die alle so super Verträge kriegen? Ist nicht einer von der Werkbank, von der Arbeiterzeitung direkt in der ZIP-Redaktion aufgeschlagen und hat einen super Auftrag?
War das Josef super
Nein, Josef alle möglichen. Oder ist nicht von der Moderatorenbank, in dem Fall Josef Brokal, gleich einer von der Moderation, Sigmund Freud, nein, wie hat er geheißen? Egon Freud, Erich Freud? Freund. Egon Freud.
Ins EU-Parlament gekommen.
Ins EU-Parlament, Brokal. Und wie soll Hasen? Nein, ich meine, entschuldige. Also, der personelle Austausch zwischen SPÖ und ORF könnte größer gar nicht sein. Noch einmal, ist die verlängerte Werkbank der Löwenstraßen oben, hat es lange Zeit geheißen. Dann ist die Lindner gekommen, dann ist die ÖVP-Zentrale dort oben endlich reingekommen. Aber in Wahrheit ist der ORF missbraucht worden. Also der Herr Medienminister Babler braucht nur in seine eigene Mitgliederdatei anrufen, die Genossen anrufen und sagen, Freundschaft, du frisst viel, du bist blatt, du kassierst viel, jetzt ist Ostern, verzicht auf die Hälfte. Braucht er nur tun, dann geht's eh schneller. Der Dreiskirchener Bürgermeister, der im Übrigen als Dreiskirchener Bürgermeister schmale vier Gehälter gehabt hat, weil er mit einem Bürgermeistergehalt nicht ausgekommen ist. Wie nennt sich das? Wie steht es im Neuen Testament geschrieben? Pharisäer.
Das auch, ja.
Die Pharisäer.
So, also, frohe Ostern. Das war das Wort zu Ostern. Eine Sendung haben wir allerdings vorher noch, meine Lieben. Darüber freue ich mich schon. Danke, Eva.
Stimmt, nächste Woche.
Danke, danke. Danke, lieber Gerhard.
Apropos. Ja. Und morgen bauen wir einer groß und am Donnerstag...
1. April ist
morgen. 1. April, ja. Und am Donnerstag sind wir mit deinem Sohn Niki um 16 Uhr im Auhof-Center mit dem Duell.
Auhof-Center?
Ja.
Das letzte Mal war es in der Lugner-Sitzung.
Ja, ja, wir nehmen alle Einkaufszentren. Wir
also
stürmen sie alle.
Auhof-Center, diesmal groß gegen Bornmena live. Wenn Sie dabei sein wollen, Donnerstag, wie viel Uhr?
16 Uhr am Donnerstag.
16 Uhr, also lassen Sie sich das
wenn man schon keine ordentlichen Gagen
lassen kriegen, dann
ich das bitte ich möchte ganz kurz gehen. Das Bestand.
Schauen Sie sich Gerhard Groß und Sebastian Bornmena live an. Das soll es ja... Das soll es ja letztes Mal ziemlich heftig hergegangen sein.
Ja, bei Männer weint.
Ja, na, du auch. So, also, lange Rede, kurzer Sinn, das war's. Wir sehen uns morgen wieder und hier am Abend, weil ja der 1. April ist mit dem Duell Gerald Groß gegen Sebastian Bornmänner. Bis morgen und schicken Sie bitte nicht zu viele in den April-Scherz. Wir sehen uns morgen.